Sie hören den Kurier.
Hallo und herzlich willkommen zu einem Daily-Podcast-Spezial an diesem Feiertag, sagt Caroline Ferstl. Eigentlich sollten die Kabarettisten Klaus Eckel, Michael Niavarani und Omar Sarsam zurzeit auf der Bühne stehen. Aber sie können Corona-bedingt nicht. Daher haben sie nun einen eigenen Podcast, den Alles außer Corona-Podcast, präsentiert vom Kurier. Mein Kollege Werner Rosenberger hat die drei im Kurier Stadtstudio getroffen und unter anderem gefragt, wie es denn zu dem Podcast gekommen ist, wer am meisten spricht und was sie nach der Öffnung bei ihrem ersten Auftritt auf der Bühne sagen werden. Hört rein, viel Spaß!
Alles neu macht der Mai und die Regierung hat unserer Bevölkerung ein umfassendes Resozialisierungsprogramm angekündigt. Schrittweise geht es wieder zurück in die Normalität. Und nach altem römischen Prinzip, nach dem Brot, darf es jetzt wieder auch Spiele geben. Was heißt das für die Unterhaltungsbranche? Ich begrüße heute unsere Gäste aus dem Off, er gurgelt, glaube ich, noch, Michael Niavarani.
Bin schon fertig.
Eckel neben mir. Hallo. Und Omar Sarsam.
Hallo.
Ihr seid heute zu dritt da, wolltet auch unbedingt zu dritt kommen. Was macht euch zu dritt besser, als jeder von euch solo sowieso ist?
Es macht uns zu dritt schlechter, als jeder von uns sowieso ist. Und wir sind aber, das sind wir so gewöhnt jetzt. Und das wollten wir irgendwie nicht ändern.
Ja, dieses Projekt ist ja eigentlich aus einer Mischung aus Langeweile plus Einsamkeit entstanden. Wir hatten alle viel Zeit, nachdem diese Pandemie begonnen hat, haben sich unsere Kalender geleert. Und zwar von uns allen gleichzeitig. Und wir haben dann zufällig miteinander geskypt. Und da wir dann gemerkt haben, das ist der einzige Termin, den wir überhaupt noch haben, ist nämlich der Termin, miteinander jeden Montag zu sprechen, hat einer die wunderbare Idee, ich glaube, der Oma gehabt, wir drücken einfach währenddessen auf den Aufnahmeknopf und hat am Ende der ersten Aufnahme dann hier gesagt, ist das nicht ein Podcast? Und dann haben wir nochmal nachgefragt bei Medienleuten, gesagt, ja, also von der Qualität nein, von der technischen Aufnahme nein, aber prinzipiell ist es ein Podcast und dann haben wir es mal ins Netz gestellt und schon haben unsere Mütter zugeschaut.
Sag ich mal, ich habe jetzt eine Frage. Also ich stehe da im Off, ja?
Ja.
Also meine Damen und Herren, Sie können mich nicht sehen, mein Name ist Michael Niavarani. Was ich nicht verstehe ist, ich verstehe die Corona-Maßnahmen, dass wir nicht zu viert sitzen können. Ich bin der berühmteste, ich bin der einzige Star.
Ja, aber du weißt,
ich stehe im Off.
Ja, weil man braucht seit Corona keinen Hut, sondern eine Maske. Du hast das was verwechselt. Das ist das Falsche im Gesicht.
Ja, aber da kann mich der Herr Rosenberger ja gar nicht fragen, wenn ich nicht sitze.
Ja, deswegen werde ich jetzt für dich aufstehen.
Aber wir wechseln.
Nein, wir wechseln einfach. Okay, bitte reise nach Jerusalem, du kriegst den Sessel.
Also ich habe mich wirklich so gut vorbereitet. Hallo, also endlich bin ich im On.
Begrüß dich mir.
Hallo.
Ich wollte dieses hässliche C-Wort heute vermeiden, aber ganz lässt sich ja doch nicht machen, nicht? Weil euer Podcast heißt Alles außer Corona.
Alles außer Corona, ja.
Alles außer Corona, also Corona kommt halt vor. Aber ihr habt immer so lustige Titel, also Schmusen geht auch mit Liebe zum Beispiel, ja. Oder ich bin sofort ein bisschen geil geworden, klingt ein bisschen wie nach einem Titel von Wolfgang Fellner, habt ihr den engagiert dazu?
Die beste Pointe
wir lassen
vom Journalisten
hin, ja?
Und nicht vom Kabarettisten.
Die beste Pointe ist vom Journalisten, ja, ist doch wunderbar. Ich glaube, dass es dem Fellner wahnsinnig gut getan hätte, wenn diese Corona-Abstände also im Büro bei ihm auch gewesen wären. Dann hätte ihm das vielleicht einige Troubles erspart. Wir machen das ja wirklich so, dass wir während der Sendung, ich sage immer Sendung, während des Podcasts uns erst gegen Schluss überlegen, wie die Folge heißen wird. Das heißt, der Titel entsteht immer inhaltlich durch den Blödsinn, den wir sagen. Und jetzt gerade im letzten Podcast hatten wir, glaube ich, 5 Titel. Da sind uns 5 eingefallen, haben uns dann für einen entschieden. Also der Titel ist nicht Programm, sondern das Programm geht irgendwie voran und wirft hoffentlich einen Titel ab.
Das heißt, ich fange es irgendwo an,
ja.
Und das meandert irgendwo hin.
So ist es. Wir machen es aber auch, Klaus war das, oder? Der immer gesagt hat, wir brauchen ein Thema.
Und was Tröstendes, war das nicht der Klaus eigentlich?
Ja, genau.
Und das Zitat. Richtig.
Wir haben am Schluss, also Fixpunkt ist folgendes, dass einer darf ein Thema vorschlagen. Und am Schluss versuchen wir immer was Tröstendes. Kam noch aus der Zeit des Lockdowns und der Pandemie. Versuchen wir immer was Tröstendes zu sagen.
Da haben wir eigentlich probiert, einander zu trösten.
Das war der Ursprungsidee.
Das war irgendwie die Idee und letzten Endes haben wir dann mehr und mehr, je besser es uns gegangen ist mit dem ganzen Thema, immer mehr vergessen drauf, uns zu trösten.
Trostspende, ja.
Eine Trostspende.
Als, Therapie für Kabarettisten in der Einsamkeit.
So ist es.
Genau.
So ist es. Ich finde es auch schön, dass das Interview so stattfindet, weil der draußen steht, hat wieder Klaus. Ja. Dieses Einsamkeitsgefühl.
Also, aber ich sehe mich ein bisschen nach der Einsamkeit, ehrlich gesagt.
Ja, ich habe jetzt mein Comeback jetzt in der Gruppentherapie. Danke, ja, dass ich zurückkommen darf.
Aber mir gefällt es in der Runde, weil nicht jeder, der als aus dem Rahmen fällt, war vorher dann im Bild. Ne? Das ist,
schon wieder ein Witz vom Journalist, das gibt's ja nicht.
Beide besten Pointen,
die
beide
besten Pointen
von Werner Rosenberger.
Ihr seid's.
Weiß der Kurier dich überhaupt, weiß der Kurier dich überhaupt zu schätzen, das ist die große Frage.
Aber beim Jazz ist immer so, wenn ein Trio ist, dann sind die Rollen klar verteilt. Also wer den Rhythmus macht und wer den Groove bringt, wie sind die Rollen bei euch?
Interessante Frage.
Ist ja echt interessant. Demokratisch, gleichberechtigt.
Ich glaube, der Rhythmus ist folgender. Ich rede in einem durch und die versuchen zwischen meinen Atemzügen kurz Wörter reinzuwerfen.
Also in Wirklichkeit ist das Stück ist so, dass wir am Anfang des Podcasts rufen wir Solo und dann redet
der
Klaus.
Der Podcast ist eigentlich der Versuch, Klaus Eckel beim Atmen zu erwischen. Mein Verdacht ist, dass du in der Früh einmal einatmest und dann einfach bis 23 Uhr
durch. Apnoe-Sprecher.
Apnoe-Sprecher.
Im letzten Podcast hat der Paul, wie heißt du nochmal? Klaus, hat der Klaus so viel gesprochen, dass mein Mund trocken geworden ist beim Zuhören.
Ja. Ich habe aus den letzten Monaten den Versuch einer Urban-Priol-Frisur mitgenommen.
Ja, deine Frisur ist großartig.
Was habt ihr aus diesem Lockdown?
Ich zeig's gleich her, schau, bei mir ist es ja auch so.
Dann hab ich den Kontostand von Boris Becker mitgenommen. Nein, so schlimm ist es noch nicht.
Ich glaube, es ist Zeit zum Wechseln. Sag du was, Oma.
Ja, ich sag was. Oma? Ja. Ich hab aber nicht zugehört. Was war die Frage?
Was hast du mitgenommen aus der Corona-Zeit?
Also mitgenommen.
Kann auch eine Erfahrung sein, aber muss nicht sein.
Für mich in Wirklichkeit die Frage, worüber redet man mit seiner Familie, wenn man 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche beieinander ist. Und vor allem das Schätzen der Eindrücke, die man von draußen mitbringt. Mir ist dann erst bewusst geworden, dass man normalerweise nach Hause kommt und erzählt, bist du deppert, ich habe heute einen getroffen, der war so unfassbar schier und sich über dieses Thema stundenlang unterhalten kann. Das heißt, die Eindrücke von draußen, waren sie gut oder waren sie schlecht, die fehlen mir, das nehme ich mit. Ich freue mich über das, was wir früher hatten und freue mich darauf, dass es wieder kommt, hoffentlich.
Mhm. Klaus, liebt man seine Kinder nach 13 Monaten Lockdown mehr oder weniger?
Das genetische Programm muss wirklich gut funktionieren. Man muss wirklich sagen, zwischen Homeschooling und Partnerschaftsarbeit und das, wo der Oma recht hat, ist, das Eigenerlebnis ist wirklich sehr gering. Die Themen muss man echt fischen. Also wir haben uns dann schon überlegt als Familie, dass wir immer uns am Tag in der Früh eine Rolle überlegen. Jeder ist halt was anderes aufgetreten. Einer war dann, weiß ich nicht, ein Offizier und mein Sohn gerne ein Dinosaurier und so weiter. Und wir haben dann in Rollen und haben wir uns begegnet. Am Schluss hatten wir aber dann auch als Dinosaurier Prinzessin und Hexe plus Ritter die gleichen Konflikte wie als normale Menschen. Es hat sich am Ende des Tages kaum was verändert. Aber es war doch, es war eine Herausforderung. Aber wir jammern hier ja auf sehr, sehr hohem Niveau. Also zu viel jammern wollte ich. Ich wollte auch meinen Kindern irgendwie immer vermitteln, dass es vielleicht wirklich ist, das ist gar nicht ironisch gemeint, dass wir in 5 Jahren sagen, das war schon schön, dass wir jeden Abend der Gesellschaftsspiele gespielt haben, wie wir da gestritten haben und wie wir die Würfeln weggehaut haben und die Karten am Boden und der Papa betrunken dann war. Das war schon schön. Es war auch schön.
Es war irgendwie schön. Aber wenn ich einhaken darf, mich erinnert das an ein schönes...
Ich lasse jetzt mal den Nia her, um von seiner Erfahrung zu tun.
Ich habe ein schönes Bild, jetzt, wo der Klaus gesprochen hat, eine schöne Assoziation dazu gekriegt. Wenn man es mit einem Foto vergleicht, dann war das Foto vorher bunt. Im ersten Lockdown hat man die Sättigung ein bisschen zurückgenommen. Jetzt zum Schluss war es ein Schwarz-Weiß-Bild und derzeit fühlt sich's an wie Gelb auf Gelb.
Was ich am meisten vermisst habe im Lockdown war, dass meine Frau mich dafür hasst, dass ich so spät nach Hause komme. Das fehlt mir total, dieses schlechte Gewissen. Ich habe den ganzen Lockdown über kein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich immer zu Hause war, ich habe gekocht, ich war lustigerweise recht umgänglich, also eigentlich umgänglicher als sonst im Lockdown. Und das hat mir vermisst, dass mir ein schlechtes Gewissen gemacht wird, weil ich zu spät nach Hause komme, zu viel getrunken habe. Obwohl ich zu viel getrunken habe im Lockdown schon noch. Also die Normalität wird plötzlich was Besonderes. Und ich glaube, das ist das Positive an diesem Lockdown. Ich bin vorgestern bei der Probe im Simpel gesessen und habe mir gedacht, wie ich da inszeniert habe. Und dann habe ich denen ein bisschen, was ich zwar ungern mache, ein bisschen was vorgespielt und so weiter. Und dann habe ich gedacht, eigentlich ist das genau der Ort, wo ich sein möchte. Das möchte ich eigentlich machen. Ich möchte jeden Tag in irgendein deppertes Theater gehen und entweder spielen, proben oder inszenieren. Und das habe ich vor dem Lockdown nicht mehr gewusst. Vor dem Lockdown wollte ich in Pension gehen und mir dachte, ich möchte nie wieder in meinem ganzen Leben auf der Bühne stehen. Ich kann nicht mehr. Und das ist, glaube ich, das, was man mitnehmen kann, dass wir die Dinge, die uns so auf die Nerven gehen, die uns so traurig machen oder die uns fertig machen, dass diese Dinge eigentlich die sind, die das Glück in unserem Leben auch bis zu einem gewissen Grad ausmachen. Weil, wie der Klaus vorher richtig gesagt hat, das sind ja Luxusprobleme. Diese ganze Pandemie ist für die westliche Welt nichts im Vergleich zum Ersten und Zweiten Weltkrieg. Wenn mein Urgroßvater, was ich ein paar Mal schon gesagt habe, zurückkommen würde aus dem Jenseits und mich fragen würde, was war die größte Krise deines Lebens? Und ich sage, die Corona-Krise. Und dann fragt er mich, um Gottes Willen, musstest du im Schützengraben die Monarchie verteidigen oder hat dich der Hitler in den Krieg geschickt? Und ich sage, nein, ich habe mir auf Netflix wenn wir alles ausschauen müssen. Ich kriege ja Watschen, ne? Zu Recht.
Ja. Aber wie du auch gesagt hast, unter Anschober war nicht alles schlecht.
Ja, wir werden, wenn wir ganz alt sind, werden sagen, der Opa ist komisch. Es war nicht alles schlecht unterm Anschober.
Ich möchte gerne nachfragen, du hast gesagt, dass du hast mehr gekocht als 40 Jahre vorher, 30 Jahre vorher, so weit bist 50. Du noch nicht. Was hast du gekocht, um alles. Deine körperlich vertrauenerweckende Tropfenform zu erhalten?
Also ich habe fast schon in prophetischer Voraussicht viel Kohlenhydrate zu mir genommen und Spaghetti gekocht. Nudeln haben wir auch selbst gemacht. Ja. Du musst dir vorstellen, es war uns so fad, dass wir selber Nudeln gemacht haben. Und ich habe gewusst instinktiv, mein BMI wird 37 sein und ich kriege die Impfung. Ich bin ja Hochrisikopatient, weil ich so platt bin. Man hat mir dann gesagt, Sie sind so platt, bitte lassen Sie sich impfen. Und in weiser Voraussicht habe ich mir das angefressen. Mir hat das Fett das Leben gerettet.
Entschuldige, Nia, wenn du das von deiner Frau gesprochen hast, stört's euch, wenn ich kurz telefonieren kann? Ich rufe meine Frau schnell an.
Klaus, komm, ich
muss schon. Klaus, kannst du noch kurz?
Klaus, jetzt muss ein Zwischenruf kommen vom Vegetarier.
Aber warum? Man kann ja auch viel essen, ohne Fleisch zu sich zu nehmen, oder? Das war ja also prinzipiell. Aber ich habe ganz wenig gekocht, ehrlich gesagt. Aber das hat ja keine Ahnung. Ich habe auch. Na gut, er hat keine kleinen Kinder. Ich habe einen Sohn, der isst drei Speisen. Das heißt, alles, was weggeht von Pommes, Frankfurter und Spaghetti, ist für ihn exotisch. Und damit vergeht mir völlig die Lust beim Kochen. Das muss ich ganz offen zugeben. Ja.
Verstehe. Alles klar. Ich habe jetzt einmal beobachtet beim Kabarettgipfel in der Stadthalle die Kollegen von euch, der Viktor Gernot und andere, ohne Publikum spielen zu müssen. Das ist schon hart, oder?
Nein, das ist nicht hart, das ist sinnlos.
Ja.
Also die Elina Garantscher hat das in einem Interview gesagt, dass wir dankbar sind, dass es das Streaming gibt, wir dankbar sind, dass es die Möglichkeit gibt, aufzutreten und übers Internet mit dem Publikum in Kontakt zu sein. Aber es ist überhaupt kein Ersatz für eine echte Theatervorstellung oder Kabarettvorstellung oder Opernvorstellung oder Konzert. Dieser Vorgang, dass Menschen unten sitzen und auf eine Bühne schauen und dort leibhaftig Menschen ihnen was vorspielen, das ist nicht zu ersetzen. Es kann durch nichts, es ist wie Butter, sie kann durch nichts ersetzt werden. Das war doch bei der Butter, oder?
Das war bei der Butter schon falsch.
Ja, Butter. Streaming ist die Margarine.
Butter kann nämlich durch alles ersetzt werden. Das ist ein ernährungstechnischer totaler
Irrtum. Nein, der Butter kann, aber geschmacklich doch nicht. Nein, das ist völlig
geschmacklich, aber sonst kann es wirklich
durch. Das ist auch immer im Podcast, da kommt immer eine Streiterei raus.
Ja, bei der Butter.
Bei der Butter kann durch nichts ersetzt werden, das schmeckt doch scheiße. Die Streaming ist die Margarine der Kultur.
Das ist ein schöner Titel.
Das ist ein guter Titel. So entstehen unsere Titel.
Wir überlegen, ob es da anders so ein Titel wäre.
Kommt denn Streiten beim Podcast?
Ja, ein, zwei Mal haben wir gestritten, ja. Da haben wir dann aufgelegt. Ich wollte meine auflegen, aber es ging über Skype so schwer.
Es wäre zu Handgreiflichkeiten gekommen.
Ja.
Nein, leider zu selten.
Nein, aber das genießen wir eigentlich total, weil wir prinzipiell eine hohe Wertschätzung füreinander haben, also ich zumindest gegenüber dem
beiden. Nein, auch ich
und,
auch.
Und deswegen können wir gerne auch streiten. Ja, das machen wir.
Also ich täusche immer technische Probleme vor, wenn es zu einem Streit kommen würde, und dann falle ich meistens aus. Das ist
richtig. Den Oma sieht man sehr oft nicht, so wie jetzt im Interview. Wobei der Oma, der ist mit dem teuersten Equipment.
Ja, aber ist auch der schönste von euch. Also
das ist aber keine
große...
Da war die Messlatte... Das war nicht so schwer. Ja, wirklich. Er zieht bei uns die Frauen an. Das muss man ganz offen sagen beim Podcast.
Also, er zieht sie aus.
Ja. Ja. Nein, das kann ich auch nicht bestätigen, aber ja.
Ja. Corona kann das Wort und überhaupt die Meldungen kann kaum jemand mehr hören, aber trotzdem, es wird ein bisschen Zeit vergehen. Und wie schaut die ultimative, ich sag dann immer, Knockdown- oder Lockdown-Komödie aus?
Ich glaube, dass wir das erst rausfinden werden. Und ich freue mich jetzt schon drauf auf den 19. Mai, wo ich tatsächlich in, glaube ich, Mödling einen Termin habe und spielen darf und mich wahrscheinlich an die Bühnenkante vorne setzen werde und die erste Frage ins Publikum stelle: Wie geht's euch? Und dann werden wir sehen, wohin sich der Humor und das Publikum entwickelt hat. Ich glaube, die ultimative Komödie... Was?
Sag mir. Du wirst durch die Masken von denen die Antwort nicht verstehen.
Aber das Lustige ist, durch die Maske, ich glaube, das Lachen genauso aussieht wie totale Empörung. Ja. Oder? Das könnte alles sein. Ich glaube, wir werden es erst wieder rausfinden müssen. Aber ich glaube nicht, dass es eine Corona-Komödie braucht, in der es rund um die Uhr oder die ganze Zeit um Corona geht.
Sondern da bin ich angerissen. Ein gutes Stichwort für mich zu gehen, weil der Chef vom Simple, der zufällig auch hier ist, macht sowas Ähnliches gerade. Deswegen stehe ich auf.
Habe ich nichts Falsches gesagt?
Nein, du hast nichts Falsches gesagt.
Ich würde nicht die ganze Zeit Corona, aber einen Corona-Sketch pro Stück, sowas kann man machen.
Ja, nein. Die Frage ist ja auch, das fragen wir uns beim Proben gerade, wie viel zeitlichen Abstand brauchen wir dazu, dass wir darüber lachen können, dass wir im Lockdown waren, dass wir beim Spazierengehen nicht pinkeln gehen konnten. Wir haben jetzt im Simple einen Sketch darüber, das größte Problem im Lockdown war ja, dass man spazieren geht und auch gern spazieren geht, nur dass nichts offen hat. Und wenn man in der Stadt spazieren geht, ist, wo schifft man hin? Die Frage des Maskentragens, des Abstands und so weiter. Ich glaube, die ultimative Lockdown-Komödie wird vielleicht noch dauern, bis sie kommt. Aber wenn sie kommt, muss sie natürlich eine Komödie darüber sein, dass irgendein Minister, ich möchte keinen Namen nennen, irgendein Minister sich nicht an die Verordnung hält und eine Corona-Party, ich möchte keinen Namen. Irgendein Minister hält sich nicht an die eigene Verordnung, macht eine Corona-Party, die Polizei oder irgendwer kommt drauf oder seine Frau kommt drauf und dann muss alles Mögliche getan werden, um zu verhindern, dass herauskommt, dass dieser Minister, ich möchte keinen Namen nennen, dass dieser Minister irgendetwas getan hat, was gegen das Gesetz ist. Und die Komödie heißt, wir werden keinen Namen nennen. Also ich glaube, die Corona-Komödie muss sich damit beschäftigen, dass Politiker Gesetze machen, an die sie sich selbst nicht halten.
Oder die Komödie heißt, wir sind eine Familie.
Das ist auch leicht möglich.
Oma, eine Frage an dich. Ich habe mir angeschaut im Stadtsaal das Programm ab dem 19. Mai. Und irgendwo kam es knallrot raus, ausverkauft, und das war deine Show. Und das war die einzige, die also von allen da ausverkauft war. Da habe ich mich gefragt, wie macht er das? Haben wir gedacht, ja, wahrscheinlich impft er vor seiner Show sein Publikum.
Ja, ich habe eine Impfstraße eingerichtet und es ist bei mir auch freie Impfstoffwahl. Ja. Und die Leute dürfen sich die gesamten 2 Stunden ausschlafen, was sie ja sonst auch gerne machen.
Und die Kapazität des Saales wurde von 500 auf 18 reduziert.
Ja. Nein, das wusste ich gar nicht, das freut mich.
Und wenn es Nebenwirkungen gibt, dann schreibt die Boulevardpresse, Publikum hat sich nach Impfung totgelacht.
Ja, zum Beispiel.
Ja, das ist aber wirklich interessant. Lachen ist ansteckend und man kann sich totlachen.
Ja, das gehört mir sehr gut. Lachen ist ansteckend.
Ja, Lachen ist ansteckend. Ja.
Klaus,
komm bitte.
Dein Programm
zuerst
die gute Nachricht.
Ja.
Ich warte schon seit Jahren auf die schlechte. Welche ist die schlechte?
Welche ist die schlechte Nachricht? Die schlechte Nachricht ist, dass ich das Programm nicht mehr spiele. Mein jetziges heißt ja, ich werde das Gefühl nicht los. Das spiele ich aber auch nur mal bis Jänner. Und dann spiele ich ein Programm, dessen Titel ich nicht weiß. Das ist irgendwie das Problem bei Kabarettisten. Die müssen immer 2 Jahre vorher den Titel abgeben und haben keine Ahnung, was sie dann machen. Dann haben sie den Titel und ein unpassendes Programm und müssen dann bei Presseinterviews immer irgendwie Titel und Programminhalt zusammenbringen und dem eine Logik, das mit einer Logik untermauern. Aber ich bin gute Dinge. Also eins muss ich schon sagen, dieses Jahr hat mich gefüllt mit Material, aber überhaupt nicht über Corona, sondern über viele Lebensfragen habe ich mir Gedanken gemacht, habe viele gute Sachbücher lesen dürfen und bin voll der Dinge, wo ich mir denke, das gehört wieder erzählt auf einer Bühne. Das ist noch nicht so oft erzählt worden und das würde ich gerne auf die Bühne bringen.
Deine Spezialität ist ja die Untersuchung des Blinddarms menschlicher Verhaltensweisen. Ne? Mhm. Also so ungefähr stelle ich mir dann auch vor, dass
darf ich das für ein Präsidex haben?
Das merkwürdige Paarungsverhalten der Menschen in Pandemiezeiten oder so von dir erfahre, wie es dazu geht. Das nächste Programm wird in etwa wie sein? Was kann man erwarten?
Ich denke ganz darüber nach, dass mag damit zusammenhängen, dass ich jetzt 47 geworden bin und mir jetzt klar ist, dass sich alles im Leben nicht mehr ausgeht. Und ich habe ein bisschen eine vage Idee, dass ich im kommenden Programm einmal so Selbstversuche für einen Tag machen möchte, um alles zu machen, was ich je geplant habe, doch noch ins Leben reinzubringen. Und möchte ich ein Programm mit 1000 Selbstversuchen machen, wo man alles nur einen Tag lang probiert, einen Tag lang in einer politischen Richtung zu denken, wo man sonst nicht denkt, einen Tag lang wirklich nichts zu essen, einen Tag wirklich zu jedem Menschen nett zu sein, aber auch einen Tag zu jedem Menschen garstig zu sein, also da in Selbstversuchen zu leben, weil wir kriegen halt nicht alles in einem Leben unter. Ich glaube, das ist ein bisschen das große Thema, über das denke ich gerade nach. Ja. Ja, und jetzt lasse ich gleich den Mir, damit er erzählt, was er, oder nein, der Oma hat jetzt im Oktober Premiere. Was
stimmt.
Machst du eigentlich?
Stimmt. Mein neues Programm wird heißen Sonderklasse. Und ein klein wenig möchte ich die Unterschiede zwischen uns herausarbeiten und auch die Gemeinsamkeiten.
Was ist uns?
Uns Arabern. in Wirklichkeit, uns Menschen finde ich auch schon fast schon ein bisschen zu kleinlich, uns Lebewesen. Mhm. Aber keine Sorge,
also es wird... Menschen und Menschinnen.
Menschen, Menschinnen, wenn man möchte.
Aber hast du nicht Angst, dass du einen Shitstorm der toten Materie
dann
repräsentiert fühlst?
Nein, schau, ich habe sowieso grundsätzlich Eintrittsbeschränkungen. Jeder, der zu mir kommt, muss entweder getestet, geimpft oder vegan sein. Und somit ab dem Zeitpunkt, glaube ich, gibt es keinen
Shitstorm. Karte braucht man keine.
Karte brauchst du nicht mehr, nein. Ja. Shitstorm gibt es dann nicht
mehr. Das ist die Angst, die ich ein bisschen habe bei diesen Verordnungen, dass wir die Leute reinlassen müssen, weil sie geimpft, getestet und genessen sind. Wurscht, ob sie einen Karten haben oder nicht. Ne?
Sie müssen geimpft, getestet und genesen
sein.
Ja.
Der Nia hat verraten, er liest am Klo Puh, der Bär. Was liest du am
Klo? Das habe ich irgendwo gesagt.
Ich lese sowieso kaum. Und da wäre es komisch, wenn ich am Klo damit anfangen würde. Nein, in Wirklichkeit, ich habe wirklich Lehrbücher am Klo, weil ich liebe medizinische
mit H
Lehrbücher.
Oder mit E?
Es war Lehrbücher mit H. Und ich liebe medizinische Lehrbücher. Und die Fächer, bei denen ich mir im Studium nicht ganz sicher war, ob ich sie wirklich gut genug gelernt habe, die hole ich regelmäßig nach. Dermatologie.
Jetzt fangen wir gleich wieder zum Stadion. Das beruhigt mich als Patient nicht. Mich beruhigt nicht, dass ein Arzt zu mir sagt, ich habe meine Lehrbücher.
Nein,
ich komme zu dir in die Ordination und sage, schauen Sie, ich habe da einen Ausschlag und du sagst kurz, ich gehe kurz aufs Häusle, komm gleich.
Ein Arzt ist dann gut, wenn er weiß, was er nicht weiß und wenn er weiß, wo er es nachschauen muss.
Ja, okay.
Seine Fehler muss man ja erkennen und dann besser machen können. Also ein schlechter Arzt.
Der Chirurg, der seine Fehler am Friedhof erkennt. Der
Chirurg hat keine Fehler. Aber die anderen Ärzte nicht.
Kabarettisten in der Auszeit schreiben Bücher. Du schreibst dein Buch oder schon fertig?
Allein nicht. Ich bin gerade dabei mit der lieben Magda Leb. Und ja, gerade in der jetzigen Zeit, aber da komme ich gerne, da können wir gerne nochmal reden, weil in der jetzigen Zeit geht es mir darum, die Schwierigkeiten, die wir in der Erziehung erlebt haben, noch einmal herauszuarbeiten. Das
geht um Tipps in der Erziehung, die nicht funktionieren.
Jeder bekommt Erziehungstipps und keiner davon hat jemals funktioniert. Also ich habe so wahnsinnig viele Tipps bekommen. Welcher Tipp hat nicht funktioniert?
Ich glaube, jeden Tipp, den sie deinen Eltern gegeben hat, der hat nicht
funktioniert. Hat nichts. Nicht. Mir fällt jetzt gar keiner ein, der lustig ist. Aber einer der blödesten Tipps war, wenn dein Kind einen Wutanfall hat, dann halte es fest, um ihm Sicherheit zu geben. Ich glaube, ich habe 7 blaue Flecken davon getragen. Aber Sicherheit habe ich mir auch nicht gegeben. Freiheit hätte er gebraucht in dem Augenblick.
Wenn das Kind 20 ist, ist dann besonders
interessant. Bei 20 hilft es auf jeden Fall.
Ich schreibe, mein Buch kommt in einem Monat raus. Ich habe eine eskapistische Geschichte eigentlich geschrieben, oder das habe ich schon lange im Kopf gehabt. Du kannst dich vielleicht erinnern, ich habe einmal Lieder über Gegenstände gehabt, wo ich so 30er-Tonnen-Schilder besungen habe und den einsamen Zwieback, den keiner frisst, außer wenn ihm schlecht ist. Und aus der Idee hatte ich mal die Idee, dass ich ein Buch mache mit Gesprächen, mit Gegenständen. Und ich habe dieses Buch, findet in einem Storage statt, dort, wo die Leute dauernd ihren Besitz einlagern. Und ich bin dort Nachtwächter, eine Nacht unterhalte mich mit aussortierten Gegenständen von den Menschen, die sie dort eingelagert haben, über was diese Menschen.
Ach so, du bist dann von Klaus.
Genau, ja. genau. Und ich rede wirklich? Da von Fahrradhelm mit Kugelgrill, okay. Von Laubsauger, ja danke, bis zu einer Urne am Schluss. Es gibt auch eine kleine Geschichte und sogar einen Krimi und eine Liebesgeschichte dazu. Also ich handle in einer Nacht, wo ich mich mit Gegenständen über den Menschen unterhalte. Zum Beispiel, nein, das kommt nicht vor. Aber wer
sie hat gerade zu mir gesagt, sie gehört dir.
Wirklich, das ist sehr schön. Dann möchte ich sie behalten.
Gut, ich komme am Schluss noch einmal zurück zum Podcast. Einer dieser Herren hat gesagt, der Podcast ist so etwas wie das Sommertheater des Radios. Und der Podcast ist jeden als Video, jeden Dienstag zu sehen auf playerglobe.wien, Dienstag um 18 Uhr und im Kurier als Podcast am Mittwoch jeweils um 18 Uhr. Vielen herzlichen Dank für Ihr Interesse.
Danke.
Wir danken für die Einladung.
Danke für die Einladung.
Das war eine Daily Podcast Spezialfolge mit Klaus Eckel, Michael Niavarani und Omar Sarsam. Die Fragen hat mein Kollege Werner Rosenberger gestellt. Um Ton und Schnitt hat sich Dominik Kanzian gekümmert. Produziert wurde der Podcast von Elias Nadmesnik. Den Alles außer Corona Podcast und viele weitere Podcasts findet ihr übrigens auf kurier.at/podcasts. Das war's für heute. Morgen meldet sich meine Kollegin Caroline Bartosch mit einem aktuellen Thema des Tages wieder bei euch. Mein Name ist Caroline Ferstl und ich wünsche euch noch einen schönen freien Feiertag.